Als ich vor ein paar Wochen die Predigtreihe über den Bund angefangen habe, hatte ich ja so gesagt, so ganz enthusiastisch, das wären 3, maximal 4 Predigten. Jetzt sind wir schon bei der 5. oder 6. Ich kann das jetzt nicht alles zusammenfassen. Es besteht die Möglichkeit für diejenigen, die nicht dabei waren, das nachzuhören, nachzuschauen auf unserem YouTube-Kanal, wo wir die Predigten alle kostenfrei und werbefrei zur Verfügung stellen. Dürfen wir das nicht bewerben? Ach so. Hast du 1000 Minuten? 1000 Abonnenten? Okay, egal. Halleluja. Danke, Jesus. So, heute kommen wir zu einem sehr ernsten Thema, was in gewisser Weise auch die Verheißungen betrifft. Diese Verheißungen, hatten wir gesagt, sind die Versicherungen Gottes, die er uns anbietet, dass im Notfall er einspringt und wir auf seine Ressourcen, alles, was er hat, zurückgreifen können. Aber es gibt nicht nur Verheißungen im positiven Sinne, es gibt auch Verheißungen im negativen Sinne. Und die gehören genauso dazu wie die positiven. Und ich könnte vor Gott nicht gerade stehen, wenn ich vor dem Herrn eines Tages stehe, vor dem Richterstuhl Christi, und der Herr sagt, du hast eine Predigtreihe über den Bund gemacht. Aber. So, und dieses Aber will ich mir nicht antun. Ich möchte euch deshalb den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Und deshalb werden wir uns heute mit dem Thema Bundesbruch beschäftigen. Die Predigt hat den Titel Den neuen Bund brechen. Wo die meisten oder viele Christen denken, dass das eigentlich gar nicht geht. Und die Bibelstellen, die davon sprechen, die werden einfach schnell überlesen. So wollen wir heute diese Schriftstellen, vor denen wir uns sonst so scheuen, lieber mal langsamer lesen und wirklich schauen, was denn da steht. Aber erstmal beten wir. Herr Jesus, du bist der Mittler des neuen Bundes. Du hast den Bund verordnet, hast uns Verheißungen gegeben, hast uns Gebote gegeben und hast uns auch Warnungen gegeben. Und Herr, so danke ich dir für diese herrliche Lobpreiszeit, wo wir dich angeschaut haben als derjenigen, als denjenigen, der uns erlöst hat, der uns befreit hat, der uns in diesen Stand von Gerechten versetzt hast. Wo wir einst dein Feind waren, sind wir jetzt deine Freunde, deine Bündnispartner, diejenigen, mit denen du den neuen Bund aufgerichtet hast. Du hast das Brot gebrochen, Jesus, und hast gesagt, nehmt und esst, das ist mein Leib für euch gegeben. Nehmt und trinkt, das ist das Blut des neuen Bundes. Du hast dein Blut vergossen, herrlicher Jesus. Und Herr, so wollen wir diesen Bund ernst nehmen in allen Aspekten und wollen eine klare biblische Untersuchung einfach anstellen, um in der Wahrheit zu sein, Jesus. Wir bitten dich, Herr, dass du uns offene Ohren gibst, dein Wort zu hören und dass du mir die richtige Gemütsverfassung gibst, das zu predigen, die notwendige Ernsthaftigkeit. Du sagst zu deinem, durch Paulus, in der Lehre beweise würdigen Ernst. Herr, und wenn ein Thema ernsthaft vermittelt werden soll, dann wohl dieses, Jesus. So bitte ich dich für deine Befähigung und deine Gnade in Jesu Namen. Amen. Lass uns mal den Hebräerbrief aufschlagen. Wir hatten schon drüber gesprochen, dass der Hebräerbrief wie so eine Art Brücke ist zwischen Alten und Neuen Testament. Kein anderer Brief zieht so deutliche Verbindungen zwischen Altem und dem Neuen. Wir hatten auch gesagt letzte Woche, dass diese Blitzlichter, das Alte Testament liegt im Dunkeln und dann macht jemand ein Foto und dann kommt ein Blitzlicht und auf einmal ist alles für einen ganz kurzen Moment hell erleuchtet. Und auf einmal sehen wir Jesus, sehen wir das Kreuz, sehen wir Vergebung, sehen wir Kindschaft Gottes, sehen wir das ewige Gericht, aber nur so blitzlichtartig. Und auf diese Blitzlichter im Alten Bund, im Alten Testament nimmt der Hebräerbrief Bezug und er erklärt uns anhand des Alten Testamentes, womit es im Neuen Bund auf sich, womit wir es im Neuen Bund zu tun haben. Und Wir werden uns heute hauptsächlich drei verschiedene Bibelstellen anschauen. Und das hier ist jetzt die erste, die wir als Einleitung verwenden. Hebräer Kapitel 6, Verse 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Ganz schön starker Tobak. Wir Christen haben die Gewohnheit, wie ich schon gesagt hatte, um unangenehme Wahrheiten und Aspekte einen großen Bogen zu machen. Und das erklärt einiges über die Oberflächlichkeit unseres Glaubens und unsere Unfähigkeit, Zeugnis darüber abzulegen vor der Welt. Wichtige Fragen, wie zum Beispiel die Frage des Leides, wird von den meisten charismatischen Christen einfach ausgeblendet. Darüber denke ich nicht nach. Und wenn wir dann in der Welt jemanden treffen, der krank ist, dem Leid begegnet ist, der missbraucht wurde, und wir dann einfach keine Antworten haben, dann können wir für unseren Glauben nicht wirklich, können wir die Person nicht für unseren Glauben gewinnen. Wenn wir uns aber diesen Fragen stellen, diesen Herausforderungen stellen, die unbequem sind, die herausfordernd sind, wenn wir anfangen, damit zu ringen, dann werden wir in eine tiefere Erkenntnis Gottes geführt, die uns einen tiefen Reichtum und eine Tiefe des Glaubens beschert. Ein anderes Thema, worüber die meisten Christen lieber nicht nachdenken, ist das Thema, was vor 80 Jahren in unserem Land passiert ist. Das ganze Thema des Holocausts im Dritten Reich, wie die klügste, die intelligenteste Nation, das Land der Dichter und Denker, das Land der Reformation, so tief fallen kann und so barbarisch und so grausam ist, dass sie millionenfachen Massenmord wie am Fließband begeht. Das wirft Fragen auf. Und wir würden am liebsten das einfach ausschalten, irgendwie eine oberflächliche Antwort finden, ja, das war der Teufel, Punkt, aus, Ende, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen Fragen stellen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ist das passiert? Wie konnte das passieren? Was bedeutet das für uns Menschen? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für die Juden? Wir müssen anfangen, Fragen zu stellen, unangenehme Fragen. Und die stürzen uns manchmal in Krisen. Aber aus diesen Krisen, wenn wir an Gott dranbleiben, antworten wollen, Licht wollen, gehen wir immer gestärkt hervor mit einer tiefen Erkenntnis Gottes. Und genau dasselbe betrifft auch dieses ganze Thema von dem neuen Bund brechen. Oft werden wir unsere Lieder, unsere Theologie, unsere Predigten und die Bücher, die wir lesen, vermitteln uns alle ein Bild. Jesus ist die Errettung, ist die Erlösung, ist deine Freiheit und nichts kann dich von ihm trennen. Und du findest von all diesen Dingen, findest du Bibelstellen und kannst es biblisch belegen, aber es ist doch nicht der gesamte vollendete Ratschluss Gottes. Denn wenn ich eben sage, nichts kann dich von Jesus trennen, dann sage ich nicht die Wahrheit. Das, was Margret gerade zitiert hat, Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Okay, aber das führt jetzt zu weit. Ich versuche, die Themen so zu behandeln, dass wir irgendwie einen Überblick darüber bekommen. Und ich möchte euch aber die Herausforderung einfach weitergehen. Auf keinen Fall will ich, dass ihr einfach akzeptiert, was ich sage. Ja, die, die im Prüfunterricht mitgemacht haben, die wissen, das ist nicht richtig. Es muss im Wort Gottes gegründet sein. Muss aus dem Gesamtkontext der Schrift hervorgehen. So, und hier haben wir eine Schrift, die eindeutig von denen spricht, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Menschen, die erleuchtet wurden. Die Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen haben. Erstens über ihre eigene Sünde und zweitens, um es kurz zu machen, über den Erretter Jesus Christus. Das ist die Erleuchtung, die grundlegende Erleuchtung des Heiligen Geistes. Dieses Wort Erleuchtung dürfen wir nicht nur in die okkulte und hinduistische Ecke schieben. Auch wir müssen erleuchtet werden, wo da Finsternis ist. Wir wussten früher nicht, dass wir Sünder waren, dass wir Gericht verdient haben, aber der Herr hat uns erleuchtet. Wir wussten früher nicht, dass wir Rettung brauchten, aber der Herr hat uns erleuchtet. Wir wussten nicht, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Vielleicht haben wir das theoretisch gewusst, aber es war keine Offenbarung. Also hat der Herr uns erleuchtet. So, wir wurden einmal erleuchtet. Wir haben die himmlische Gabe geschmeckt. Die himmlische Gabe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die himmlische Gabe geschmeckt. Wahrscheinlich Anteil an Jesus haben, Teil der Familie Gottes sein. Das ist eine himmlische Gabe. Wir sind Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Der Heilige Geist ist das Siegel unserer Errettung, sagt Epheser 1. Als ihr gläubig geworden wart, habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Als Siegel eurer Errettung, als Anzahlung. Wir haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Halleluja. Amen. Such dir eine Gemeinde, wo du das gute Wort Gottes schmeckst. Hallo, Halleluja. Dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Das ist einiges, die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Was ist die zukünftige Weltzeit? Das ist die Zeit auf unserer Welt, die anbricht, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Und da gibt es Kräfte, die wir jetzt schon schmecken. Die wir jetzt schon erleben können. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, diejenigen, die das alles erlebt haben und die sich dennoch abwenden, und hier kommt ein ganz wichtiger Begriff, da klären wir gleich, was das ist, die abfallen, wie heißt es? Vers 6, und die dann abgefallen sind, für die ist es unmöglich, wieder zur Buße erneuert zu werden. Unmöglich. Ich weiß nicht, was für eine Übersetzung du hast. Ich lese meistens 2 Elberfelder und Schlachter und da steht in beiden unmöglich. Steht da unmöglich? Unmöglich. So, hier sollten unsere Alarmglocken läuten. Das heißt, da ist ein Point of No Return. Als Apollo 13 um den Mond herumgeflogen ist, da sind sie auf dem Mond zugesteuert und der Plan war, sie kommen in die Umlaufbahn des Mondes und nur allein aus dieser Kraft konnten sie um den Mond herumfliegen. Und wenn sie aus der Umlaufbahn oder aus dieser Kraft der Erde herauskommen, in die Kraft des Mondes, ist das der Point of No Return. Ich finde, das klingt cool. Ab da gibt es kein Zurück mehr. Ab da ist der Weg nach hinten wieder zurück zur Erde abgeschnitten. Sie müssen den ganzen Weg um den Mond drumherum fliegen. Und auch für uns, für Menschen, die einmal gesagt haben, Jesus ist mein Herr, den Heiligen Geist empfangen haben, das gute Wort Gottes geschmeckt haben, die himmlische Gabe geschmeckt haben, die erlöst wurden und dann abfallen vom Glauben. Für die ist der Point of No Return überschritten. Es gibt keinen Weg zurück. Da sie für sich selbst, wenn sie dann wieder Buße tun, den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Das geht beim Vater nicht. Jesus darf nicht zum Gespött gemacht werden. Das wertvollste Opfer, was es jemals gegeben hat, darf nicht verspottet werden. Das ist das Hauptanliegen beim Vater. Und er lässt lieber Menschen verloren gehen, als dass sein Sohn, das Opfer seines Sohnes, verspottet wird. Wir werden ganz genau darauf eingehen, was es bedeutet. Ich habe 3 Arten des Abfalls gefunden, wir werden versuchen, keine Lücken zu lassen, wo der Feind reinkommen kann und denken kann, oh, ich bin wahrscheinlich abgefallen, aber eigentlich bist du gar nicht abgefallen. So, wir werden das so klar wie möglich formulieren, dass das nicht passieren kann. Abfallen bedeutet, den Bund zu brechen. Und wenn wir den Bund brechen, haben wir Gott als Bündnispartner verloren. Und das hat fatale Folgen. Nicht nur zeitliche, sondern ewige. Ihr könnt euch vorstellen, das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, all die Herrlichkeit, all die Verheißungen von Gott, die er uns verheißt, diese Erlösung, die Befreiung, diese Zuversicht, dieses innere Zeugnis, ich bin Kind Gottes, ich werde gerettet sein. Selbst wenn ich jetzt in diesem Moment meine Pumpe aufhöre zu schlagen, ich bin beim Vater, all diese Dinge gelten dann nicht mehr. Wir haben Gott als Bündnispartner verloren. Lass uns mal Römer Kapitel 11 aufschlagen. Die Kapitel 9, 10 und 11, um die werden wir uns auch hauptsächlich am Mittwoch drehen, sind sehr kompakt die Theologie von Paulus über sein Volk Israel. Und das hat auch alles mit dem Bund zu tun. Wir lesen Vers 19 bis 22. In diesem Abschnitt spricht Paulus von dem sogenannten Ölbaum, wo er dieses Bild verwendet und sagt, Israel war der alte Ölbaum und Gott hat die Israeliten abgeschlagen von diesem Ölbaum, sodass die von dem wilden Ölbaum, das sind die Heiden, also wir, die wir keine Juden sind, eingepfropft werden können. Und so haben wir Anteil am Leben und an der Fettigkeit des Ölbaumes, heißt es da. So, und dann Vers 9, also ist relativ bekannt. Dann Vers 19. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Könnt ihr mal eure Handys auf Flugmodus machen? Das kommt meistens, wenn irgendwas mit den Handys ist. Nochmal, Vers 19. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wie bitte? Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Beachte bitte, dass es derselbe Brief wie Römer Kapitel 8 ist. Wir haben nur ein paar Mal umgeblättert. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und warum sollen wir uns fürchten? Vers 21 und 22. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Felix, kannst du nochmal Vers 21 vorlesen, bitte?
Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen.
Paulus macht das hier uns ganz klar. Es gibt keine Garantie. Dass egal was du tust, egal was du denkst, egal wie dein Herzenszustand ist, egal wie du lebst, dass du für immer mit Jesus bist. Nur weil du eines Tages mal eine Entscheidungskarte ausgefüllt hast oder ein Übergabegebet gesprochen hast und gesagt hast, ab heute will ich Christ sein. Das ist, und stellt euch doch mal vor, stellt euch einfach mal vor, das ist wirklich so, was ich jetzt hier gesagt habe. Dann wäre es doch das Dümmste, was man tun kann, das einfach zu ignorieren. Da müssen doch bei uns alle Alarmglocken angehen und wir müssen denken, Moment, wenn das stimmt, wenn ich gar keine Gnaden-Flatrate habe, wenn ich gar keinen Freischein zum Sündigen habe, dann muss ich doch gucken, okay, was ist denn wichtig für Gott, dass ich in diesem Bund bleibe, dass ich Gott als Bündnispartner behalte, dass ich ihm gefalle. Und es wäre doch das Allerdümmste zu sagen, Quatsch, die Gnade deckt alles ab, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, ist mir alles egal, was die hier sagen, da hatte der Paulus so ein paar Aussetzer. Das, was wir dann fühlen, das ist ein unangenehmes Gefühl und ich sage euch, was das ist, Furcht Gottes. Ich sage nicht, dass das angenehm ist, ganz im Gegenteil. Daniel hat gesagt, er sah bleich aus und fiel zu Boden wie tot. Johannes ist genau dasselbe passiert. Hiob hat gesagt, ich vergehe, ich schmelze dahin, ich höre auf zu existieren. Wenn du jetzt ein unangenehmes Gefühl spürst, dann glaub mir, es ist nur ein ganz klein bisschen von dem, was diese Männer gesehen und erlebt haben und gefühlt haben. Abfall bedeutet, dass Gott selbst dich abhaut, um bei diesem Bild zu bleiben. Dich abtrennt von sich selber. Aufgrund, und jetzt kommt's, nicht weil er eine üble Laune hat oder weil du gefallen bist und denkst, oh Herr, vergib mir. Nein, ich vergebe dir nicht. Nicht weil er irgendwie launisch ist oder sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich oder dass er vergessen hat, dass er dir vergeben hat oder so, sondern aufgrund deines Denkens, deines Herzenszustandes und deines Handelns. Niemand kann dir dein Heil rauben, außer du selber. Niemand kann dir diese Beziehung zu Gott reiben. Nichts kann dich von Christus trennen. Paulus sagt es ja. Weder Mächte noch Gewalten, weder Höhen noch Tiefen, weder Schwert, Verfolgung, all diese Dinge können mich nicht trennen von Jesus. Aber ein was steht nicht dort. Ich selber. Du kannst dich. Gott wird dir nicht untreu, beziehungsweise verleugnet dich nicht, einfach weil er gerade so diese Laune hat, sondern es hat mit dir zu tun, mit deinem Herzen. Jeder von uns glaubt, dass wir nur bei Gott angenommen sind, wenn wir durch Jesus Christus, wenn wir Jesus Christus ihm unser Leben geben, wenn wir sagen, Herr, vergib mir, ich tue Buße und wir von Neuem geboren werden. Jesus selbst hat es gesagt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich sage euch, das ist am Anfang des Christenlebens so und das ist auch so, bis wir im Himmel sind. Wenn wir dann abfallen von Christus und nicht mehr uns an ihn hängen, dann gehen wir verloren, auch wenn wir vorher gerettet waren. Okay, drei Arten abzufallen. Erstens, Unglauben statt Glauben. Unglauben statt Glauben. Glauben ist an sich ist das ja ein Wort, was eigentlich im Urtext sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen nicht existiert, sondern da steht das Wort Vertrauen. Glauben ist das Vertrauen auf Gott und auf seine Zusagen. Wir verwenden Glauben im Sinne von Fakten oder Ideologien. Gib mir mal ein Beispiel. Dass es morgen regnet, deswegen nehme ich meinen Regenschirm mit. So, aber Glaube in der Schrift hat immer etwas mit einer Person zu tun. Ich glaube Felix, ich vertraue Felix, dass das, was er sagt, stimmt. Deshalb glaube ich an ihn in gewisser Weise. Ich glaube an Gott, das heißt, ich vertraue ihm, dass das, was er sagt, was er tut, richtig ist und dass es gut ist. Für alles, was mit Gott zu tun hat. Hebräer Kapitel 11, kann man aufschlagen. Für alles, was mit Gott zu tun hat, im Positiven, ist Glauben notwendig. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Die kennst du bestimmt auswendig, Charlotte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn diejenigen, die Gott nahen, müssen glauben, dass er ist und dass er denjenigen, die sich ihm nahen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben, das ist so die Grundannahme, die Grundthese, könnte man sagen, von der der Autor des Hebräerbriefs hier ausgeht und dieses Kapitel hier aufbaut. Er sagt, es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen, irgendetwas Positives von Gott zu erleben, wenn es nicht durch das Vertrauen, durch den Glauben an Gott ist. Und dann sagt er, ich habe mich früher mal gewundert, woher wusste der denn, dass der Henoch Glauben hat? Und da steht, Henoch hat das Zeugnis bekommen, dass er Gott wohlgefällt. Und deshalb muss er Glauben gehabt haben. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und das gilt von Adam bis zum Ende. Für jeden Menschen. So hat David seine Gerechtigkeit aus Glauben erlangt. Ja, wie jetzt? Da war doch Jesus noch gar nicht gestorben. Halleluja. Für alles, was mit Gott im positiven Sinne zu tun hat, ist Glauben notwendig. 1. Johannes, Kapitel 5. Bisschen vorblättern, glaube ich. Ja. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Wer Gott nicht glaubt, wer ihm nicht vertraut, und das ist jetzt in Bezug natürlich auf das Evangelium von Jesus Christus, wer dem nicht glaubt, sagt, dass Gott ein Lügner ist. Wer nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht. Das ist ganz einfach, ja, wenn Felix mir was sagt, keine Ahnung, und ich sage, das stimmt nicht. Ich vertraue dir nicht. Dann sage ich indirekt, er ist ein Lügner. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Das ist ein Grund, weshalb Gott so einen Horror im Unglauben sieht. Weshalb er den Unglauben als etwas so Negatives empfindet. Weil es ihn, der die vollkommene Liebe, das vollkommene Licht ist, zum Lügner macht. Zu einem Bösen, zu einem Teufel. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Philipper 3, das sind jetzt einige Bibelstellen. Wie gesagt, schaut die euch in aller Ruhe im Kontext und zu Hause nochmal an. Philipper Kapitel 3. Ich lese gleich Vers 9. Glauben ist die einzige Möglichkeit, durch Glauben, durch das Vertrauen auf Gott, durch das Vertrauen auf Christus, ist die einzige Möglichkeit, um in Christus zu sein und in ihm zu bleiben. Durch Glauben ist die einzige Art und Weise, wie wir das von dem, was Margret gesprochen hat, erlangen können. Diese Gerechtigkeit aus Glauben. Ich lese mal Philipper 3, Vers 9. Paulus will in ihm gefunden werden, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist eins der großen Themen des Neuen Testamentes, dass es eben nicht durch Gesetzeswerke ist, sondern durch Glauben. Auf Lateinisch sola fide, fide, ja, Halleluja. Ich weiß, was theologisch ist. Sola fide. Allein aus Glauben. Paulus sagt hier, bis zum Ende, mein großes Ziel am Ende, das, was ich erreichen will, das, wo ich meine Zielmarke gesteckt hat, ist bis zum letzten Atemzug in Christus gefunden zu sein. Und wie? Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sondern die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Glauben bedeutet Christi Gerechtigkeit. Unglauben bedeutet Selbstgerechtigkeit. Wenn wir nicht vertrauen auf ihn und seine Gerechtigkeit, sind wir gezwungen, ob wir das nun groß ausposaunen oder nicht, ob wir das still für uns machen oder nicht, wir sind gezwungen, auf unsere eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, die, wie wir wissen, nicht ausreicht, um den Zorn Gottes zu umgehen, um dem zukünftigen Gericht zu entfliehen. Es ist die Gerechtigkeit aus Jesus Christus, die uns Rettung verschafft. Und die bekommen wir nur durch das Vertrauen auf ihn. Galater Kapitel 5. Der ganze Galaterbrief richtet sich an Christen, die sich auf diesen Weg des Abfalls begeben haben. Paulus macht also furchtbare, also aus Sicht der Galater, Einleitungsworte im ersten Kapitel, wo wir denken, meine Güte, die schont er aber nicht, wo er sagt, wer hat euch, was ist mit euch passiert, ihr Galater? Warum seid ihr so unvernünftig? In Kapitel 2, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Wer hat euch bezaubert? Und die Bezauberung, dieses Werk des Teufels, was in dieser Gemeinde vorging, war, sie vertrauten nicht mehr auf Christus allein, sondern sie vertrauten auch auf ihre eigenen Werke, auf ihre Beschneidung zum Beispiel. Bei uns ist das jetzt nicht mehr so Beschneidung, wir sind nicht mehr unter diesem jüdischen Einfluss, so wie damals, zumindest die meisten von uns, Halleluja. Bei uns sind das andere Dinge. Wir vertrauen auf unsere guten Werke, wir vertrauen auf das Geld, was wir geben, wir vertrauen auf die guten Worte, die wir sprechen, wir vertrauen auf alles Mögliche. Aber es wird uns am Ende nicht helfen. So, Galater 5, Vers 4 und 5. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber, im Gegensatz, erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Paulus schreibt hier ganz eindeutig, da waren mal Menschen, die haben angefangen im Geist, Galater 2, Vers 1 ist das, glaube ich. Seid ihr so töricht, dass ihr das, was ihr im Geist angefangen habt, im Fleisch vollenden wollt? Da waren Menschen, die haben den Geist empfangen, das Wort Gottes geschmeckt, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Sie waren erlöst. Und dann sagt Paulus, wenn ihr auf das Gesetz vertraut, wenn ihr auf euer eigenes Können vertraut, ihr seid losgetrennt, abgeschnitten von Christus. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Die Gnade Gottes nützt dir nur etwas, wenn du in Christus bist. Beziehungsweise, es war nicht ganz korrekt, die Gnade Gottes versetzt dich in Christus. Wenn du aus Christus herausgehst, durch Selbstvertrauen auf deine eigene Gerechtigkeit, Buße. Buße ist der Weg zurück. So, durch Unglauben trennen wir uns selbst von Christus ab. Durch Unglauben fallen wir aus der Gnade. Durch Unglauben verlieren wir Gott als Bündnispartner. Abschließend zu diesem Punkt schauen wir noch Hebräer Kapitel 3 an. Vorhin hatten wir Hebräer Kapitel 6, jetzt gehen wir zu Hebräer Kapitel 3. Und wir lesen Vers 7 bis 14. Und dann, also 7 bis 14. Und dann lesen wir noch den 1. und den 11. Vers im 4. Kapitel. Jetzt aber erstmal Hebräer 3, Vers 7 bis 14. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Jetzt werden die Psalmen zitiert. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie mit ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, jetzt spricht er uns an, und Schwestern natürlich, habt Acht, ihr Brüder, ihr Schwestern, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Hier zitiert er nicht mehr das Alte Testament, hier spricht ein Apostel. Er sagt, habt Acht, passt auf, dass nicht im einen von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Oft, wenn wir ungläubig sind, fühlen wir uns eher so wie als Opfer. Ach, ich Armer, ich hab einen Unglauben. Ich vertraue Gott nicht mehr. Ach, ich Armer, ich. Das ist nichts, was unser Mitleid verdient. Das ist ein böses Herz. Die Bibel nennt das ungläubige Herz ein böses Herz. Wo waren wir jetzt? 12. 13. Ermahnt, und die Antwort jetzt darauf. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Wir haben Anteil an Christus bekommen, die himmlischen Güter geschmeckt. Aber das behalten wir nur, wenn wir bis zum Ende daran standhaft festhalten. Durch Unglaube, Vers 12, fallen wir ab vom lebendigen Gott. Jetzt lesen wir noch Hebräer 4, Vers 1 und 11 und dann machen wir weiter, damit wir nicht in Verzug geraten. Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Vers 11, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wir werden gewarnt. Habt Acht, passt auf, dass nicht in euch ein böses Herz des Unglaubens sei, vom Abfall vom lebendigen Gott. Und wenn Paulus sagt im 2. Korinther, ich denke, Kapitel 11, prüft euch selbst, dann meint er genau diese Dinge. Nicht prüft euch selbst, habt ihr genug Bibel gelesen und gebetet, sondern wie sieht euer Herz aus? Vertraut ihr auf Gott? Ist euer ganzes Vertrauen auf ihn gerichtet? Oder hat sich da etwas eingeschlichen, was euch am Ende von ihm trennen wird? Die zwei anderen Arten, die jetzt noch kommen, das erste war Unglaube statt Glaube. Die zwei anderen Arten, die kommen, setzen Unglauben voraus. Das hat also alles mit dem Unglauben zu tun. Wir könnten jetzt auch einen Punkt setzen, aber das wäre unvollständig. Deswegen gibt es noch Punkt 2 und 3, die aus dem Unglauben erwachsen. Punkt 2, wir verleugnen statt überwinden. Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich, das ist Jesus, will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dessen Name wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Muss man
ein Bleistift?
Mein Bleistift kann nur schreiben. Dann gibt es aber noch die Bleistifte, die haben einen Radiergummi noch hinten dran. Äußerst praktisch. Man braucht nur umdrehen und kann wieder was wegradieren. Jesus hat nicht so einen Stift, wo es nur eine Seite gibt, sondern er hat einen Stift mit einer Mine zum Schreiben und einem Radiergummi. Die Namen, die er eingeschrieben hat in das Buch des Lebens, kann er wieder rauslöschen. Nochmal, kein Teufel hat diese Autorität. Kein Dämon, kein Unheil, kein sonst irgendwas, kein anderer Mensch kann das machen. Jesus hat diese Autorität und er sagt, demjenigen, der überwindet, den werde ich nicht herauslöschen aus dem Buch des Lebens. Und hier sind das auch wieder Schriftstellen, da müssen bei uns alle Alarmglocken angehen. Weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, was mit denjenigen passiert, deren Namen nicht gefunden werden im Buch des Lebens. Das steht in Offenbarung 20, Vers 15. Die Namen, die nicht gefunden wurden im Buch des Lebens, werden geworfen in den Feuersee, der mit Schwefel und... Ach komm, wir lesen es mal. Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn wir nicht überwinden, und ich möchte das gleich erklären, was überwinden bedeutet, dann wird unser Name aus dem Buch des Lebens gelöscht. Überwinden ist ein Herzenszustand. Wir haben überwunden, wenn unser Herz an Jesus festhält und wir ihn bekennen, egal was da kommt. Und hier schreibt er ja an eine Gemeinde oder an mehrere Gemeinden, die alle in Verfolgung standen, wo Menschen gelitten haben, wo Menschen alles verloren haben. Auch der Hebräerbrief geht an solche Leute. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Sie hatten Anfechtungen. Sie wurden den Löwen vorgeworfen. Brutalste Verfolgung, die wir uns heute nicht im Entferntesten vorstellen können. Noch schlimmer als IS, die unsere Geschwister kreuzigen. Und Jesus sagt, wenn du festhältst bis ans Ende, dann überwindest du. Du verlierst nicht den Glauben, sondern du behältst das Bekenntnis von Jesus Christus. Und wenn wir überwinden, wird unser Name nicht ausgelöscht, sondern Jesus selbst bekennt ihn im Himmel vor dem Vater und vor den Engeln. Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10, Vers 32 und 33. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, kam ich in die Berufsschule, ich habe es Thomas am Mittwoch schon erzählt, und da war ein Typ, der war richtig bis unter die Hutkante voll mit Dämonen. Ja, Hutkante ist schwer. He was full of demons. Also eine richtig gottlose Person. Und am ersten Tag, nach der ersten Stunde in der Pause, fragt er laut rum, gibt's hier irgendwelche Leute, die an Jesus glauben, an die Bibel und so? Und da trat kurzes Schweigen ein. Und ich dachte immer so, jetzt oder nie. Und ich so, ich. So richtig mit keinem Sex vor der Ehe und so? Ich so, ja, genau so. Und ab diesem Punkt habe ich 3 Jahre lang Hass erlebt. Und er hat sich, oder 2 Jahre, der hat nach 2 Jahren schon aufgehört, Hass erlebt, Ablehnung erlebt, Spott erlebt in allen möglichen Formen, Perversionen, die ich mir da den ganzen Tag anhören musste, alles Mögliche. Aber ich wusste, Jesus hat meinen Namen ausgesprochen. Amen. Vor dem Vater im Himmel. Halleluja. Das entschädigt für alles, für die ganze Ablehnung. Wir können ja dann sagen, oh, die lehnen mich ab, oh, ich werde verfolgt, ach, ich bin hier unter Anfechtung. Das ist die eine Seite, die wir angucken können, aber wir können auch unseren Blick nach oben erheben. Jesus hat meinen Namen, ja, nicht deinen oder deinen, meinen Namen im Himmel ausgesprochen vor dem Vater. Halleluja. Wer überwindet, dem will ich. Und das war ja nur eine Mini, das war ja nur eine Mini-Anfechtung, ja, so. Es gibt ja noch viel schlimmere Dinge. Aber das ist ein kleines Beispiel davon, was es bedeutet. Zu überwinden, entgegen von Hass, entgegen von Ablehnung und so weiter und so weiter. Festzuhalten und zu sagen, nein, ich bekenne den Namen Jesus. Weil wenn ich ihn bekenne vor den Menschen, wird Gott mich bekennen. Gott kennt meinen Namen. Das Problem von denen in Matthäus 7, die am Ende kommen zu Jesus und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht gepredigt und geheilt und alles Dinge, die bei uns zurzeit echt hoch im Kurs stehen? Die meisten Klicks auf YouTube. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das, was uns Einlass gewährt in dem Himmel, ins Himmelreich, ist nicht, was wir hier tun, sondern ob er uns kennt. Und ich weiß, dass nicht nur das eine Mal, mehrere Male mein Name im Himmel ausgesprochen wurde. Ich bin bekannt und ich will bekannt bleiben. Zweiter Timotheus, Kapitel 2. Übrigens ein Brief, der von einem Mann geschrieben wurde, der wusste, es sind nur noch Momente, nur noch einige Tage, die ich zu leben habe. Mein Leben wird als Trankopfer vergossen. Ich gebe mein Leben für das Evangelium. 2. Timotheus 2, was sagte ich? Vers 12. Ich lese mal ab Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Früher hat das bei mir immer einen kleinen Knoten verursacht, weil ich dachte, Vers 12 widerspricht Vers 13. In Vers 12 heißt es, wenn ich verleugne, verleugnet er mich auch. Das ist eine ziemlich eindeutige Botschaft. Und dann Vers 13, wenn ich untreu bin, bleibt er treu? Was bedeutet das? Gott bleibt seinen Verheißungen treu. Er verleugnet sich selbst nicht. Wir müssen uns selbst verleugnen. Er nicht. Das heißt, er bleibt seinen Verheißungen, seinen Versprechen, im Positiven wie im Negativen, treu. Wenn ich ihn verleugne vor den Menschen, gelten mir seine negativen Verheißungen. Ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Das ist auch Treue Gottes. Er hält das, was er verspricht. Wie spät haben wir es? Ach, du liebe Zeit. Punkt 3, eigentlich der wichtigste. Punkt 3. Sünde statt Heiligung. Punkt 1 war Unglaube statt Glaube. Punkt 2 war Verleugnen statt Bekennen. Oder? Verleugnen statt Überwinden. Und Punkt 3 Sünde statt Heiligung. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 26 und 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Das benötigt natürlich genaue Erklärung. Also wir werden wahrscheinlich überziehen. Ich lese nochmal. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Hier ist natürlich die erste Frage, die sich uns aufdrängt. Was ist mutwilliges Sündigen? Es ist, ich habe mal versucht, eine Definition, die wahrscheinlich nicht ganz hinhaut, aber wie gesagt, ihr könnt das prüfen. Mutwillig Sündigen ist, entgegen der vom Heiligen Geist offenbarten Wahrheit, fortgesetzt, wissentlich und willentlich handeln. Entgegen der vom Heiligen Geist offenbarten Wahrheit, fortgesetzt, wissentlich und willentlich handeln. Ja, es heißt hier, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Es ist wissentlich entgegen der Erkenntnis der Wahrheit. Ich treffe eine Entscheidung, wo ich genau weiß, das ist nicht der Wille Gottes. Der Herr hat mir das offenbart, entweder aus seinem Wort oder durch Überführung. Meistens aus seinem Wort, das ist so das Handfesteste. Ich weiß genau, dass das jetzt nicht der Wille Gottes ist. Und ich tue es trotzdem. Das ist erstens, oder Punkt A. Punkt B. Wir machen es willentlich. Wir wissen es und wir wollen es. Wir entscheiden uns gegen den Ratschluss, gegen die Erkenntnis der Wahrheit, gegen Gottes Willen, gegen das, was er bestimmt hat als Ordnungen, als Gebot. Wir wissen es, wir wollen es und es ist fortgesetzt. Wir tun es immer und immer und immer wieder. Ohne, Achtung, jetzt kommt's, ohne den Willen zur Umkehr. Ohne, dass wir die Notwendigkeit sehen, Buße zu tun. Ohne, dass wir diesen inneren Kampf empfinden, zu sagen, oh, ich will doch umkehren, ich will das eigentlich gar nicht. Das ist was anderes als das, was wir in Römer 7 lesen. Ich will, aber kann nicht. Das ist was völlig anderes. Hier ist eine Herzenshaltung von Rebellion, wie es hier heißt in Vers 27, die Widerspenstigen. Wir sind widerspenstig, wir bäumen uns auf gegen den Ratschluss Gottes, gegen die Erkenntnis der Wahrheit. Dabei töten wir unser Gewissen ab. Unser Gewissen ist empfindlich. Und das Gewissen ist von Gott gegeben. Im Alten Testament, im Psalm, wird es die Nieren genannt. Quasi das, was die Giftstoffe aus unserem Körper heraus absondert, das ist das Gewissen. Das erzählt uns, das sagt uns, ist das so mit den Nieren? Das ist die Gift? Dankeschön. Das Gewissen verrät uns, ob etwas, was wir tun, Sünde ist oder nicht. Je mehr wir mit Gott wandeln, je mehr wir Interesse haben, ihm zu gefallen, desto intensiver wird das Gewissen, desto ausgeprägter wird das Gewissen. Dinge, die vor 10 Jahren für mich völlig okay waren oder kurz nach meiner Bekehrung, die sind heute nicht mehr okay, weil ich mehr und mehr erkannt habe davon, was Gottes Wille ist. Mein Gewissen verändert sich, entweder zum Positiven oder zum Negativen. Ich kann mein Gewissen auch abtöten. Das ist übrigens auch das, was unter anderem in Auschwitz passiert ist. Systematische Abtötung des Gewissens. Wenn da ein neuer SS-Offizier war, der KZs nicht kannte, dem wurde, das ist historisch belegt, dem wurde antrainiert, sein Gewissen abzutöten und Juden zu misshandeln, zu beleidigen, als Tiere zu behandeln, mit Nummern anzusprechen. Das wurde dem antrainiert, sodass sein Gewissen mehr und mehr abstumpft. Das ist eine extreme Form davon. Oder ein sehr krasses Beispiel. Also wenn wir in diesem mutwilligen, wissentlichen, willentlichen und fortgesetzten Sündigen drin sind, töten wir unser Gewissen ab und wir widerstehen der Überführung. Und das musst du erstmal hinkriegen als Christ. Du widerstehst der Überführung. Psalm 32 haben wir letzte Woche vorgelesen. Als ich meine Sünde verschwieg, sagt David, da brannte es in mir wie Feuer. Und ich habe es nicht ausgehalten, bis ich gesagt habe, ich will bekennen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und jeder Christ hat das, wenn er sündigt. Ich erzähle mal gern die Story mit meiner Schwiegermutter, die ich einmal angelogen habe in einer Not, aus meiner Not heraus, weil sie gerade sehr impulsiv war und ich mal wieder sehr gespürt habe, wie sie über mich denkt und fühlt, habe ich mich zu einer Lüge verleiten lassen. Und das war am Abend und danach, wir haben bei meinen Schwiegereltern geschlafen, sind wir ins Bett gegangen und ich konnte nicht schlafen. Es hat mich umgetrieben, ich habe mich hin und her gewälzt und ich dachte, oh, ich habe gelogen, ich habe die angelogen. Und ich wusste, die Überführung des Heiligen Geistes war so stark auf mir, ich war so unruhig, habe kaum geschlafen die ganze Nacht. Dann sind wir morgens ganz früh zu einem Gottesdienst gefahren, ich konnte nicht auf die Predigt hören, immer nur, ich habe gelogen, ich habe gelogen. Ich war so verzweifelt und dann nachmittags haben wir uns mit Felix getroffen und mit noch einem anderen Bruder und ich habe das erzählt und habe ich so gesagt, na, aber reicht das nicht schon, wenn ich das jetzt so vor euch bekenne? Und Felix, nein, du rufst die jetzt an, wir reden gerade von dir, Felix, du rufst die jetzt an und du bekennst ihr das. Und ich wusste, okay, und dann habe ich gesagt, wie David, ich will bekennen. Und als ich das am Telefon bekannt habe, die Last fiel von mir ab. Und ich war leichter und ich schwebte nach oben und war frei. Wenn wir in diesem mutwilligen, fortgesetzten Sündigen drin sind, widerstehen wir der Überführung. Und mehr wird sich der Heilige Geist zurückziehen. Das werden wir gleich noch lesen. Und die Überführung wird uns nicht mehr quälen. Und der Teufel segnet das Ganze mit einem falschen Frieden. Anstelle der Überführung kommt ein falscher Friede, der immer dämonisch gewirkt ist. Friede mit Sünde kommt immer von Dämonen. Immer. Der klassische Fall ist, Gott hat mir gesagt, ich soll die Person heiraten. Ja, aber die ist gar kein Christ, die kennt Jesus nicht. Die Grundlage, du bist wie von einem anderen Planeten. Du kannst doch nicht jemanden vom Mars heiraten. Das funktioniert, das ist eine ganz andere Spezies. Du bist in Christus und dieser Mensch ist in seiner Sünde. Gott hat mir das gesagt. Ich habe Frieden darüber. Ach so. Das ist ein Friede, der von Dämonen kommt. Dämonen haben die schreckliche Fähigkeit, genauso wie der Heilige Geist, Gefühle hervorzurufen. Sie können an deiner Seele spielen. Und deswegen denk nicht, wenn ein gutes Gefühl kommt, oh, das muss jetzt Gott sein. Prüft die Geister. Seid nüchtern. So, der Teufel segnet das Ganze mit falschen Frieden. Hebräer 10, wir lesen weiter, Vers 28 bis 31. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Das ist der alte Bund. Und der normale Christ, wenn er sowas hört, würde denken, ja, das war ja der alte Bund. Damals, als Gott noch unbarmherzig war und das Gesetz regiert hat, da war das so, dass man nach zwei oder drei Zeugen dann ohne Erbarmen gestorben ist. So würden die meisten denken. Aber was sagt hier die Schrift? Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Durch dieses mutwillige Sündigen treten wir den Sohn Gottes mit Füßen. Und wie wir vorhin schon gesagt hatten, das erlaubt der Vater niemals. Gespött über seinen Sohn wird er rächen. Und da ist kein Ansehen der Person. Egal, ob du Christ oder nicht Christ bist, angeblich, oder ob du Ältester oder Prediger oder Fernsehprediger oder Papst bist, es ist kein Ansehen der Person. Wie viel schlimmere Strafe, wird denjenigen treffen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der das Blut des Bundes, das kostbare, reine Blut. Petrus sagt, ihr seid nicht mit Gold und Silber erkauft, sondern mit dem Blut des Lammes. Werdet nicht der Menschensklaven, ihr seid teuer erkauft. Und den Geist der Gnade geschmäht. Der Geist der Gnade und der Geist der Überführung sind ein und dieselben. Denn die Gnade Gottes in unserer Sünde erzeigt sich ja darin, dass wir überführt werden durch das Werk des Heiligen Geistes. Ein größerer Bund bringt auch größere Strafe mit sich. Der alte Bund ist ein zeitlicher Bund. Und deshalb bringt er zeitliche Strafe mit sich. Der neue Bund wird genannt der ewige Bund. Und deshalb bringt der ewige Bund entweder ewiges Heil oder ewige Strafe mit sich. Wir wollen noch beten zusammen mit Vers 39 im selben Kapitel. Und ich hoffe, das macht euch noch ein bisschen Mut. Das Ganze soll euch einen Anreiz geben. Ich will auf keinen Fall irgendwie was drüber bügeln und sagen, aber für euch gilt das ja nicht. Ihr seid ja in Sicherheit, alles in Ordnung. Nein, nehmt es doch als Anstoß, euch noch mehr auf die Gnade Gottes zu werfen, euch noch fester an Jesus zu krallen, euch noch intensiver mit ihm auseinanderzusetzen, euer Leben noch mehr ins Licht zu stellen, weiterzugehen in der Heiligung, weiterzugehen in der Liebe. Und dann gilt für uns Vers 39. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen. Es braucht Mut, um Jesus nachzufolgen. Es braucht Mut. Es braucht Durchhaltekraft, es braucht Festigkeit, es braucht, Paulus verwendet dieses Wort mannhaft. Das ist jetzt natürlich für die Frauen etwas seltsam, aber Glaube an Jesus ist nichts für Weicheier. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Herr, wir danken dir für die klare Sprache deines Wortes. Und Herr Jesus, wir wollen nicht dein Wort verändern. Wir wollen nichts hinzufügen, nichts wegnehmen und wir wollen auch nichts auslassen, Herr. Wir wollen nichts auslassen, Herr. Sondern wir wollen den ganzen Ratschluss der Offenbarung der Schrift. Und Herr, wir haben diese furchtbaren Dinge gehört, die furchtbar sind. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist furchtbar, in deine Hände zu fallen. Das ist der Schrecken Gottes, the terror of God. Aber Herr, wir wollen es nicht nur als eine Warnung, schon gar nicht als eine Drohung, sondern als Warnung sehen. Und nicht nur als Warnung, sondern als Anreiz, als Ermutigung. Wie Paulus sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen. Herr, lass doch in dieser Offenbarung, dieser Ernsthaftigkeit, dieser Endgültigkeit, Jesus, lass, bewirke doch da in uns deine Furcht, wie wir es letzte Woche gelesen haben, leg die Furcht vor dir in unsere Herzen hinein, dass wir nicht sündigen. Denn die Furcht des Herrn bedeutet Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel, das hasse ich, spricht der Herr. Herr, so wollen wir deine Furcht in unser Herz aufnehmen, wir wollen dich bitten, dass du diese Furcht Gottes in uns wachsen lässt, dass wir nicht von dir abweichen, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht zu denen gehören, die feige zurückweichen, sondern denen, die glauben zur Errettung, zur Erlösung. Herr, ich bitte dich, dass du uns prüfst, dass du uns läuterst und dass du ein Werk der Gnade in all diesen tust in uns, dass wir keine Sünde dulden, dass wir keinen Unglauben dulden, sondern dass wir entschiedene Nachfolger werden, die dich verherrlichen. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß, das war ganz schön heftig. Aber die Wahrheit des Wortes bringt uns, tut vielleicht weh, aber sie ist nützlich zum ewigen Leben. Und das alles in diesem Schrecken Gottes dient noch viel mehr, dass wir die Herrlichkeit des Kreuzes und der Vergebung und des Heils sehen, in dem wir stehen. Denn wo kein Gericht, da auch, ist auch keine Vergebung notwendig. So, seid gesegnet. Es wäre schön, wenn wir einige von euch am Mittwoch sehen, zur Grundlagenlehre zum Thema Israel. Und genau, der Herr segne euch und ich wünsche euch noch einen guten Sonntag.